Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf und Teil 2 zum Thema vom Streifsieger zum Coach mit Thomas Dresen. Heute spreche ich mit dem ehemaligen Skirennfahrer und Sieger der Streif 2018 über seine neue Rolle als Co-Trainer der Herren-Europacup-Speedmannschaft. Zu Beginn erzählt uns Thomas nochmal, wie es zur Entscheidung Karriereende kam. Außerdem sprechen wir über seine neue Rolle als Trainer, wie er als ehemaliger, sehr erfolgreicher Athlet von seinen Erfahrungen profitiert, welche Erwartungen er hat, wie er zu Coach the Coach steht und welche Werte ihm als Trainer wichtig sind. Auch sprechen wir über den Führungsstil Leading by Example. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei Teil 2.
Jetzt sind wir eigentlich schon im Trainer-Thema, aber zwischen Athlet und Trainer werden oder sein, naja, so viel Zeit war da bei dir nicht, aber es gab ein Karriereende und man hört ja nicht einfach auf von heute auf morgen. Bei vielen ist es ein extrem langer Prozess, was es auch oft schwieriger macht. Wie war das bei dir? Also zum einen verletzungsbedingt, aber war es auch ein Punkt, wo du dir schon lange vorgenommen hast, okay, wenn so und so meine Karriere verläuft, dann werde ich irgendwann ganz schnell einen Strich drunter ziehen.
Also, wie du schon richtig gesagt hast, bei mir war das ja verletzungsbedingt. Es war jetzt keine Situation. Natürlich, die Entscheidung dann war schon freiwillig, also die ist, aber sie ist mir ja doch irgendwo vom Körper vorgeben worden. Weil für mich war immer klar, ich mache den Sport so lange, wie ich erstens Spaß dran habe. Im Normalfall, wenn du Spaß hast, ist der Erfolg dann auch da. Oder wenn mein Körper nicht mehr mitspielt. Und sprich, dass ich quasi nicht mehr so fahren kann, nicht mehr so trainieren kann, wie ich mir es vorstelle oder wo ich weiß, wie ich es könnte. Und das war einfach die Situation. Vor meinem letzten Rennen in Kitzbühel war Wengen. Und in Wengen habe ich einfach gemerkt, so, boah, erstens einmal Bewegungsfreiheit war nicht mehr da im Knie. Ich habe zwar in der Hüfte und in der Schulter Probleme gehabt und ist jetzt noch nicht weg, aber deutlich besser jetzt. Aber damals war das halt hauptsächlich das Knie. Und ich habe dann gemerkt, okay, jetzt wird es schwierig. Und es war dann auch, das war eigentlich das erste Mal, wirklich, wo ich das erste Mal drüber nachgedacht habe, am Heimweg von Wengen, das könnte es jetzt gewesen sein. Weil ich einfach mit meinem Latein am Ende war. Sprich, ich habe nicht mehr gewusst, wir haben ja schon alles probiert bis dahin, wie man es wieder in den Griff kriegen könnte. Also wirklich alles. Und wenn das dann nicht mehr hilft, wenn es eher so, dann immer nur schlechter wird und dann ist es geht schon so weit, dass das Knie schon so steif ist, dass du überhaupt gar nicht mehr die Bewegungsfreiheit so hast, dass du den Sport ausüben kannst, dann wird es natürlich auch gefährlich. Zu dem Zeitpunkt war meine Tochter ein halbes Jahr alt und natürlich denkst, ist das dann auch ein Moment gewesen, als ich dann daheim war. Da war ich dann also 10 Minuten auf dem Ergo. Oder eigentlich hat der Physio zu mir gesagt, ja, schaust halt, dass dann am Samstag sind wir heimgekommen, am Sonntag war frei. Er hat gesagt, ja, schaust halt, dass du am Sonntag ein bisschen aufs Ergo gehst, einfach nur durchbewegen, ohne groß Widerstand. Das waren 100 Watt, bin ich da gefahren. Das war für mich nix. Und ja, ich habe aber trotzdem auf dem Ergo solche Schmerzen gehabt, weil diesen kleinen Winkel, wenn ich reingegangen bin, hat es mir jetzt mal einen Stich reingegeben. Und dann ist halt dann meine Frau mit der Tochter dann gekommen. Und ich hab's ihrer auch gesehen, also der Frau, dass die mir, wo ja sagen wir es, wie die das immer geschafft hat, dass sie mich da immer so unterstützt, ist nach wie vor für mich ein Rätsel. Weil wenn sie mich da teilweise gesehen hat, körperlich, wie es mir gegangen ist und mir aber trotzdem unterstützt hat, muss ich schon großen Dank aussprechen. Ist nicht selbstverständlich. Aber in der Situation habe ich gemerkt, okay, gut, jetzt, da hat es ja Tränen eingedruckt und Dann habe ich es halt gesehen, Tochter auf dem Arm, und dann habe ich für mich so gewusst, okay, jetzt glaube ich, jetzt muss das wirklich überlegen. Und ich weiß dann nicht, warum, aber als dann meine Frau Tochter ins Bett gebracht hat, habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, okay, ich wollte mir irgendwie wegen Kitzbühel und so, weil das ja das nächste Rennen war, habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass ich mir meine Fahrt von 2018 nochmal anschaue. Vielleicht auch, weil ich einfach wieder einen positiven Mindset kriegen wollte und Vorfreude auf das Rennen. Und als ich aber dann die Fahrt angeschaut habe, ist mir eigentlich bewusst geworden, so wie du da gefahren bist, geht's nicht mehr. Das lässt dein Körper nicht mehr zu. Und das war eigentlich schon für mich der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, dann ist fertig. Weil nur noch mitfahren zum Mitfahren, das interessiert mich nicht. Das ist nicht mein Anspruch. Und ja, dementsprechend ist dann auch die Entscheidung, weil ich habe natürlich dann schon mit Ärzten, haben wir dann schon nochmal alles durchbesprochen, aber mit dem Dr. Manuel Köhne in München, der mir da sehr groß immer unterstützt hat und der mir eben da am Knie immer operiert hat, der hat ja genau gewusst, was los ist. Und der hat mir aber da die Möglichkeiten aufzählt, die wir noch gehabt hätten. Und da war aber nichts wirklich, was erstens einmal, wo ich davon überzeugt war, zweitens hat er zu mir gesagt, würde er machen, weil es ja sein Job ist, aber raten würde er es mir nicht für mein weiteres Leben. Und das war dann eben der Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, es gibt ein Leben danach auch noch. Ich bin sehr aktiv aufgewachsen mit meinen Eltern damals, also meinem Bruder. Und das wollte ich war mir immer klar, dass ich so auch meine Kinder irgendwo aktiv aufwachsen sehen will und natürlich auch aktiv daran teilhaben will. Und dafür braucht es halt, wie ich immer sage, ein halbwegs Gestell dafür. Und dementsprechend war es für mich schon wichtig, dass ich körperlich auch in einem verträglichen Zustand bleib. Und ja, von dem her war das dann für mich eben die Entscheidung dann relativ schnell. Ich habe auch keinen gefragt, sondern ich habe das entschieden. Als erstes habe ich natürlich, also das war dann am Montag, am Tag drauf, auf dem Weg nach Kitzbühel, bin ich eben in München beim König Manuel, beim Doktor vorbeigefahren, mit ihm besprochen. Dann habe ich mit dem schon die Entscheidung getroffen und dann natürlich die Frau angerufen, wobei mit der habe ich schon am Vorabend da schon mal so durchgeredet. Ja, und dann halt da rein auch alle vom Verband, Partner und so weiter, Teamkollegen sowieso auch. Und weil für mich war immer klar, also wünschenswert, dass ich meine letzte Fahrt kriege, dass ich weiß, dass es meine letzte Fahrt ist im Vorhinein. Und ich wollte die letzte Fahrt, sollte immer Abfahrt sein. Dass es jetzt in Kitzbühel gewesen ist, das war jetzt Zufall. Also wenn es nächstes vielleicht Garmisch gewesen wäre, dann wäre es vielleicht in Garmisch gewesen. Aber so hätte Pass natürlich. Und hat sich der Kreis, finde ich, recht schön geschlossen. Und ich wollte immer eine normale Fahrt machen. Also nichts jetzt irgendwie mit Kostüm oder irgendwas, sondern weil ich habe immer oder nach wie vor einen sehr großen Respekt für den Sport und dementsprechend wollte ich mich mit Respekt vorm Sport verabschieden. Also würdig verabschieden. Und das war für mich brutal schön. Ich habe an dem Tag vorher mit den ganzen Trainern gesprochen, dass ich kein nie haben hören will irgendwie. Ah, das ist halt der letzte Tag und das letzte Rennen und so weiter, sondern das sollte einfach ein ganz normales Rennen sein. Natürlich, also ich muss schon zugeben, mit dem einen oder anderen Trainer war das dann schon ein bisschen, habe ich schon gemerkt, dass das schon eine emotionale Situation war. Natürlich, weil auch die anderen Kollegen, also von anderen Nationen, sind halt permanent Leute hergekommen und haben viel Spaß gewünscht und so weiter. Aber es war trotzdem, war sehr, sehr, sehr schön. Und auch das für mich das Schönste war eigentlich während dem Fahren selber, habe ich nicht einmal dran gedacht, aber das ist jetzt die letzte Fahrt oder sonst irgendwas, sondern ich habe das nochmal richtig genießen können und richtig Spaß gehabt unterm Fahren. Und es war erst so kurz, also am Zielschuss unten, so knapp kurz, paar Meter vor dem Zielstrich, habe ich so gemerkt, okay, das war's, jetzt war's es, jetzt hast du es geschafft. Und es war dann schon sehr emotional, muss ich zugeben, weil ja, für mich, vielleicht, für mich hat es als Kind nie Plan B gegeben, also bis zum Schluss auch nicht. Für mich war immer klar, mein großes Ziel war Abfahrer werden, Skifahrer werden, und dann am Kitzbühel gewinnen und halt meine Erfolge feiern. Und dass das ja alles so aufgegangen ist, ich meine, wie viele Leute können das sagen, dass sie da das alles so verwirklichen haben können, dürfen, wie sie es als Kind gewünscht haben. Nicht viel, glaube ich. Und dementsprechend war es dann schon so, als, also danach wollte ich ja dann erst einmal überhaupt nichts mehr da haben mit dem Skisport. Mhm. Ich wollte einmal komplett Abstand gehen. Ich bin dann auch nach Kitzbühel im kompletten Januar, Februar einmal beim Skifahren gewesen, daheim mit der Frau. Ansonsten, ich habe keine Ski angelangt, ich habe es nicht anschauen wollen. Ich wollte einfach mehr auf Abstand gehen. Und auch über den Sommer hinweg dann komplett auf Abstand. Und erst dann im Herbst, ja, nein, ist dann wieder der Kontakt gekommen zum Skisport selber. Ja. Ja.
Aber ja, na, also ich nur mal ganz kurz nochmal zu deinem Karriereende. Ich finde, also wie du es beschreibst, es ist ja wirklich, auch wenn du natürlich selber sagst, es war nicht ganz selbstbestimmt durch die Verletzungen. Aber klar, man hätte es nochmal probieren können und nochmal. Und da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten, dass man da vielleicht nochmal Operationen probiert. Aber trotzdem war in gewisser Weise irgendwann die Selbstbestimmtheit da. Und was du beschreibst, war, dass es vor allem auch andere Pläne, Ideen und Lebensentwürfe waren für später. Und das, glaube ich, ist was ganz, ganz wichtig ist, was viele Athleten, Athletinnen, mit denen oder die ich auch begleite bei dem Karriereende, oft vergessen, dass es auch andere Lebensentwürfe geben darf. Und dass es oft ganz wichtig ist, wenn dann irgendwann der Punkt ist, um vielleicht auch die Entscheidung, ja, ich meine, Entscheidungen weiß man erst immer hinterher, ob es die richtige waren oder ja. Die falsche. Aber wenn ich dich jetzt so höre, glaube ich, war es für dich absolut die richtige Entscheidung und dann auch den Abstand zu nehmen, um einen neuen Weg auch einzuschlagen, der vielleicht nicht ganz so klar war, dass es so jetzt weitergeht als Trainer.
Ja, definitiv. Also für mich, wo ich aufgehört habe, muss ich ehrlich zugeben, habe ich eigentlich auch mit ein paar Leuten geredet und die haben auch gesagt, ja, Trainer, wäre das nicht was? In dem Moment habe ich aber zu denen gesagt, nein, niemals. Niemals habe ich gesagt, mache ich Trainer. Weil ich wirklich davon überzeugt war, dass ich sage, nein. Weil ich weiß, was ich für einen Anspruch an mich gehabt habe. Und ich halt eher so gesagt habe, ich weiß es nicht, ob ich das je einem Athleten zumuten will. Dieses Extreme, oder? Weiß ich nicht, ob sie damit klarkommen werden. Was ich aber jetzt mittlerweile sagen kann, ist, erstens hat mich meine Frau überredet, dass ich die Trainerausbildung damals gemacht habe, weil ja, da haben wir die Einladung gekriegt, ist vom Verband gekommen zur C-Trainerausbildung und dann habe ich so gesagt, das war ja der 2 Monate nach Kitzbühel, nach dem Karriereende. Und dann habe ich so gesagt, nein, da gehe ich nicht hin. Und sie so, doch, das machst du. Dann sage ich, nein, ich will nicht Trainer werden. Und dann sagt sie aber, wo sie auch, naja, recht gehabt hat, wie oft. Ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann machst du das nie. Und mit so wenig Aufwand ist das verbunden. Also da ärgerst du dich dann nur im Nachhinein. Und ob du es dann machst, siehst du ja dann, aber jetzt mach's einfach. Du hast ja sonst eh nichts zum Tor.
Wollte gerade sagen, die war es ja auch nicht gewohnt, dass du plötzlich so viel daheim bist, gell?
Eben, es hat ja auch gestimmt. Ich habe ja wirklich, was hätte ich denn da sollen? Und von dem her, ja, wieder danke, dass sie wieder überredet hat. Aber und dann habe ich eben da die Ausbildung gemacht und ich muss zugeben, das Sein ist ja zweigeteilt. Also einmal ist ja der skispezifische Teil und der theoretische Teil. Beim skispezifischen Teil habe ich mir noch gedacht, der gleich im Frühjahr da gewesen ist, im April. Nein, mache ich nicht. Interessiert mich nicht, gell? Beim theoretischen Teil im Sommer, da durch den Austausch mit anderen Trainern, auch viel jüngeren Trainern, wie es ich jetzt halt bin. Also der Theorieausbildung, die ist, wie sie ist, bei uns im Verband. Und aber die Gespräche zwischen den Einheiten mit dem Austausch, das ist eigentlich das, wo ich dann so gemerkt habe, sie eigentlich war das schon, weil ich muss zugeben, bei den Theorie-Ausbildungsgeschichten, da waren jetzt eigentlich keine neuen Sachen für mich dabei. Wo man natürlich auch schon zugute kommt, dass mich mein Sport immer schon sehr interessiert hat. Auch die Hintergründe, ich habe immer die Trainer gefragt, ja, warum machen wir das? Was ist das Ziel davon? Weil ich halt der Meinung bin und damals auch war, wenn du verstehst, was das Ziel ist, dann weiß ich, auf was ich mich konzentrieren muss und dann hole ich mehr raus. Und so ist immer meine Herangehensweise gewesen. Ich will aus jedem Training das Maximum rausholen. Wenn es beim Ausdauertraining war, dass ich genau weiß, okay, warum und weshalb ist es wichtig, dass ich mich in dem und dem Bereich halte. Und nicht, wenn jetzt da eine kleine Wellen ist beim Radlfahren, dass ich da noch drauf raufsprint. Auch wenn es geht hat. Einfach dieses Bewusstmachen von Zielen, von Trainingszielen und so weiter. Und die Auswirkungen, wenn man es auch nicht macht, das ist mir halt dann zugute gekommen. Oder kommt mir jetzt dann zum Beispiel zugute. Und ja, dann war es dann auch so, dass ich in letztens Winter im Oktober war ich in Sölden beim World Cup, beim Zuschauen, weil ich von Sölden eingeladen war. Und am Samstag beim Damenrennen habe ich mir den ersten Durchgang auf der Piste angeschaut und den zweiten Durchgang von der Tribüne aus im Ziel. Und als ich da im zweiten Durchgang auf der Tribüne gestanden bin, habe ich mir so gedacht, was tust du da eigentlich? Was machst du da? Du kehrst da nicht her. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt da mit der Party und mit den Leuten und so. Die Stimmung war geil, überhaupt kein Thema.
Ja.
Aber ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. Und am nächsten Tag bin ich dann beim Schweiger Christian, der hat mir angeboten, dass ich mit ihm auf Position gehe. Und das war das erste Rennen, wo ich überhaupt wieder dabei war, wo ich auch auf Position gestanden bin. Und ich hab mich sofort wohlgefühlt in der Situation, dass ich da von außen drauf schaue, dass ich natürlich auch mit ihm mich austausche, was sehe ich, was sieht er, was würde ich jetzt dem und dem so wie er sagen. Und da durch das Gespräch hat sich dann rausgestellt, okay, dass das möglicherweise was sein kann für mich. Mhm. Und auch im Fortlauf der Saison, wenn ich dann die Skirenner, ich habe jetzt Renner angeschaut, weil es mich einfach, naja, nach wie vor interessiert hat, oder weil es ist, das kann ich jetzt auch sagen, es ist einfach meine größte Leidenschaft, oder? Ist halt der Skisport selber. Und aber diese Distanz dann vorm Fernseher zum Sitzen und zum Schauen, und eigentlich, wenn ich dann da die Athleten zuschaue und mir denke so, mein Gott, wie gern dat jetzt das oder das dem sagen.
Ja.
Und dem helfen, weil ich gerade das Gefühl habe, da geht mehr. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, vielleicht war das doch was, was für mich was sein könnte. Ja, ja, und dann ist aber
deswegen, es ist ja manchmal dann eben gut, sich diese Zeit auch zu geben. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das empfehle ich auch ganz viel, dass man sich bewusst auch einfach mal diese Zeit gibt, ob man dann hospitiert, ob man die Ausbildung macht. Die habe ich lustigerweise übrigens auch gemacht, April im Kronertal, genau.
Waren wir genau, ja.
Im Schnee, ja. Genau, und dann im Allgäu eben die Theorie, gell, in der Kaserne, oder? War das
bei, also so ja, bei uns war es im Berchtesgaden, haben sie das gemacht.
Ah, okay, na, mir war ich mal im Allgäu.
Haben sie mir einen Location-Wechsel drin gehabt.
ja, komplett von West nach Ost. Dass man da einfach sich die Zeit dann auch bewusst gibt, um wieder irgendwo für sich einen Weg zu definieren. Und jetzt hast du es ja eben gerade schon gesagt, also selbst der Streifgewinner kann nicht einfach Trainer werden, sondern muss die Ausbildung machen. Und ich kann mir vorstellen, dass dir da trotzdem Herausforderungen begegnet sind oder gerade auch begegnen, weil du so erfolgreich warst, mit denen andere Trainer vielleicht weniger konfrontiert werden. Aber was würdest du sagen, waren jetzt so am Anfang als frisch gebackener Trainer, das ist ja jetzt gerade auch erst losgegangen, zumindest im Sommer warst du ja auch schon involviert. Welche Herausforderungen sind dir da begegnet?
Boah, Herausforderungen. Also was ich mal grundsätzlich doch schon mit den Athleten überhaupt nicht. Also da hat's, wie soll ich sagen, ich habe vor Anfang an natürlich für mich so gesagt, okay, das ist jetzt eine neue Situation, mit der muss ich mir erst einmal vertraut machen.
Ja.
Also einmal eine gewisse mit Ruhe in das Ganze neu starten. Nicht irgendwie übermotiviert jetzt irgendwie handeln, sondern natürlich das Bild, das ich von Anfang an den Athleten irgendwie gebe, das soll schon eine gewisse Ruhe und Souveränität ausstrahlen.
Wie am Start.
Ja, natürlich.
Ja.
Und das war dann auch am Anfang, dass ich erst einmal mir das angeschaut habe. Auch beim Training, beim Skifahren habe ich mir das angeschaut und dann ist halt nach und nach durch Gespräche, durch Situationen, habe ich erst einmal gemerkt, dass ich einer Vertrauen gewinne. Was ja primär mal ist, natürlich würde jetzt mal behaupten, ich habe jetzt nie nachgefragt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich einen gewissen Vertrauensvorschuss gekriegt habe von einer aufgrund von meiner eigenen Karriere. Aber das allein gibt mir ja nicht das Recht zu glauben, dass ich allwissend bin, bin ich außerdem nicht. Also ist, und für mich war immer wichtig, ich habe mir natürlich schon überlegt, vorher, so jetzt als Athlet habe ich meine Vorbilder gehabt und so muss ich zugeben, so habe ich es als Trainer jetzt auch. Und wo ich mir dann überlege, okay, gut, was sind so die Key Points von den jeweiligen Trainern, auf die ich schaue, was sie auszeichnet? Und da gehört erstens einmal dazu, dass du als Trainer musst du wissen, was weiß ich, sprich, wo bin ich Experte, wo kenne ich mich wirklich aus und wo habe ich ein gewisses Grundwissen. Und wenn natürlich der Athlet jetzt halt mit einem Thema auf mich zukommt, wo ich Experte bin, dann kann ich damit glänzen, oder? Dann kann ich mich da voll ausleben mit ihm. Klingt jetzt vielleicht extrem, aber ja. Aber wenn er jetzt halt mit einem Thema kommt, wo ich jetzt halt so gefährliches Halbwissen habe, dann bin ich der Falsche, oder? Und das ist dann für mich auch ein Zeichen von Stärke, dass man das auch zugibt und auch weiß, dass ich sage, du, ist nett, dass du jetzt mit dem Thema auf mich zukommst. Ich glaube, es könnte so sein, aber, und das ist jetzt halt das Wichtige, finde ich, für einen Trainer, dass man halt ein gewisses Netzwerk hat an Experten in jeweiligen Bereichen, auf das man halt dann zurückgreift. Und so habe ich halt bis jetzt auch da die Arbeit eben als Trainer gestaltet, sprich, jetzt im Skifahrerischen, im Skitechnischen glaube ich schon, dass ich weiß, worauf es ankommt. Aber wenn es jetzt ums Konditionelle geht, wenn es ums Nahrungsergänzungsthema geht, wenn es um Physiogeschichten geht, also körperliche Geschichten, da habe ich halt mein Umfeld natürlich habe ich die Leute durch meine eigene Karriere halt kennengelernt und das muss man jetzt sagen, das sind halt einfach, ja, Profis auf dem höchsten Level. Und da wäre ja dumm, wenn ich es nicht nutzen würde. Also weil das Wissen, was sie die über Jahre, Jahrzehnte angeeignet haben, das kann ich ja noch gar nicht haben. Wo ich auch sage, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass du, und auch, ob es notwendig ist, dass du als Trainer jeden Bereich kennst. Oder, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass du ein gewisses Grundwissen für alle möglichen Bereiche mitbringst. Aber ich glaube erstens, dass es nicht möglich ist, dass du Experte bist auf jedem Bereich, in jedem Bereich. Und weil für das gibt's ja, weil ansonsten wird's ja nur eine Ausbildung geben für alles. Also und das gibt's ja nicht. Das wissen wir ja beide. Und das war eigentlich jetzt für mich so, wo ich sage, okay, erst einmal mit Ruhe neu starten, mit meinen kennen, Wissen rausfinden, okay, gut, wo kenne ich mich aus, wo kenne ich mich nicht aus? Natürlich ja in Rücksprache mit den Experten, die ich halt kenne. Und ja, halt einfach einmal anfangen. Und wie ich halt auch Und was ich auch zu den Athleten sage, immer wieder, so wie sie, also jeder macht Fehler, oder? Und das ist aber grundsätzlich meine Einstellung. Ein Fehler ist grundsätzlich nichts Schlechtes, weil ein Fehler gibt dir ja die Möglichkeit, was zu verbessern.
Ja.
Sofern du den erkennst, analysierst und dann halt auch die richtigen Schlüsse draus ziehst. Aber dafür
Ja.
braucht es halt auch Kommunikation. Und wie gesagt, so wie ich den Athleten Feedback gebe, so erwarte ich mir das von den Athleten auch. Jetzt ist es natürlich so, die Athleten, mit denen ich arbeite, die sind noch recht jung, wo ich nicht weiß, ob sie schon mal großen Trainer Feedback gegeben haben. Aber ich sage dann oft zu ihnen, ja, ich frage halt dann immer wieder nach, gibt es
Ja.
irgendwas, war in letzter Zeit irgendwas, was euch nicht taugt hat oder wo ihr der Meinung wart, das war nicht berechtigt oder sonst irgendwas. Genauso hat euch was gut taugt, was waren die positiven Sachen. Und durch die Kommunikation, durch den Austausch wachsen halt beide in beide
Ja.
Richtungen weiter, oder? Also sowohl
Ich glaube,
als
das ist
Athlet als auch Trainer.
absolut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich auch schon auch ein wichtiger Schritt ist. Also wer weiß, wohin jetzt deine Karriere als Trainer führt. Aber auf der Ebene mit jüngeren Athleten zu arbeiten, als wenn du jetzt direkt in den Weltcup gegangen wärst, wo du ja mit ganz vielen Athleten gearbeitet hättest, mit denen du ja auch noch gefahren bist, was auch nochmal einen Unterschied macht. Und dadurch natürlich
Ja.
schon auch irgendwo Respekt und Glaubwürdigkeit da ist, aber auch eine gewisse Distanz. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr guter Schritt ist, auch für dich, Erfahrungen zu sammeln, weil auch als Trainer macht man Fehler. Und auch als Trainer, wenn du bei
Natürlich.
deinen Worten bleibst, Entwicklung kann man sich entwickeln. Und deswegen glaube ich, ist das jetzt eine ganz, ganz spannende Position, um da auch wieder an Sicherheit zu gewinnen, um letzten Endes vielleicht auch weitere Schritte zu gehen, was jetzt natürlich noch ungelegte Eier sind.
Ja, also was das angeht, man schaut natürlich, also in meiner jetzigen Situation schaue ich natürlich auch, okay, gut, was machen Trainer in anderen Sportarten? Wie gehen die mit gewissen Situationen um? Und es ist nur ein Beispiel, ich meine, leider der Vincent Kompany, der hat ja letztens, das war glaube ich vor dem letzten Champions League-Spiel, da hat er die Frage gestellt bekommen zu dem Schiedsrichter, dass der in der Serie A eigentlich unterwegs ist und der ist jetzt da irgendwas gesperrt worden für Spiele. Und was er jetzt aber glaubt, warum er jetzt hat, da, was, wie jetzt seine Meinung ist zu dem, dass er jetzt das Champions League Spiel vor die Bayern pfeifen darf. Und dann hat halt der Vincent Kompany gesagt, naja, ich bin auch mit Burnley abgestiegen und hab draus gelernt. Und das ist halt was, wo ich sage, naja, wenn man Fehler macht, ist ja, das ist ja immer was, was ich zu den Athleten sage. Fehler machen ist ja nicht schlimm. Ein Fehler ist ja grundsätzlich, wie ich zuerst schon gesagt habe, was Positives. Ein Fehler, sage ich immer, ist nur dumm, wenn man zweimal macht. Und natürlich, aber der Skisport ist halt auch eine Sportart, die halt sehr stark von der Wiederholung lebt. Also du musst halt die Abläufe immer und immer wieder trainieren, dass sie halt einfach ein gewisses Fehlerbild oder alte Gewohnheiten, in die du oft zurückfällst, wenn du einen Fehler machst, dass sie die halt einfach rauslöschen. Bis zu einem gewissen Grad. Und ja, dementsprechend braucht es halt natürlich auch einen gewissen Willen und Bereitschaft, dass man das auch akzeptiert und dass man auch die Coolness hat, okay, ja, halt, und Tagesverfassung spielt eine Rolle und aber wie soll ich sagen, die und auch Wetter und es gibt ja so viele Faktoren bei uns, die eine Rolle spielen. Aber wie soll ich sagen, du musst halt als Trainer, finde ich, schon eine, hast eine Vorbildfunktion für die Athleten. Und wenn jetzt zum Beispiel das Wetter ist nicht schön, es ist schneit oder keine Ahnung was und wir haben Training. Natürlich ist es nicht gut, vielleicht. Und man hat jetzt nicht die besten Verhältnisse. Aber es gibt wenig Tage, wo du wirklich nichts machen kannst. Du kannst immer irgendwas machen im skitechnischen Bereich. Und
das
wenn's
ist ja im Rennen auch mal schlechtes Wetter.
Ja,
also das ist ja
natürlich.
So.
Und selbst wenn es jetzt halt so schlecht ist, dass kein Stangl-Training möglich ist, wenn nur Freifahren möglich ist, Technikprogramm und so weiter, dann ist es aber trotzdem meine Aufgabe als Trainer, dass ich mit einer positiven Ausstrahlung an das Ganze rangehe. Dass ich zu den Athleten sage, hey, geil. Nicht, dass ich mich darüber beschwere, oh, heute ist schlechtes Wetter, jetzt können wir nicht das machen, was eigentlich am Plan gestanden ist, sondern cool, jetzt können wir was, müssen wir improvisieren, jetzt müssen wir was anders machen.
Ja.
Aber das macht, weil wenn ich mit einer positiven Ausstrahlung dann am Hang stehe und mit Freude das vermittle, probiere zu vermitteln, dann kann ich mir vorstellen, dass die Athleten dann auch das Ganze positiver annehmen. Und ja, dann, und wie ich zuerst schon gesagt habe, oder? Es geht ja darum, nicht mehr bringt immer mehr, sondern ich muss halt überlegen, okay, was ist das Ziel vom jeweiligen Training? Und wenn ich an dem Ziel arbeite, was ich mir da vornehme, dann geht auch was weiter.
Ja.
Und das ist halt für mich was Wichtiges, immer diesen Blick nach vorn richten.
Erinnert mich auch sehr an die Ausdrücke, also der eine Leading by Example, was ja auch in Führungsstilen ganz gerne zitiert wird, wo ich großer Fan davon bin, weil ich, du weißt es du hast zwei kleine Kinder, also du kannst deinen Kindern auch nicht irgendwas verbieten, aber dann selber nach dem Zähneputzen noch Schokolade essen, das funktioniert relativ schlecht, dass deine Kinder, und so ist es aber letzten Endes auch mit Erwachsenen und ja, ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und das andere, coach the solution, also dieses coache die Lösung und nicht das, was man falsch gemacht hat, sondern oder das, was schlecht ist, sondern coach die Lösung. Also wenn heute das Wetter schlecht ist, dann überlegen wir uns was und coachen eine Lösung dafür. Und ich glaube, das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Attribute als Trainer, die einem auch die Athleten, und die gehen ja diesen Weg nach. Die fangen ja auch an, so zu denken. Also auch ein Athlet fängt irgendwann lösungsorientierter an zu denken, wenn der Trainer einem das auch vorlebt und vorgibt.
Ja.
Und damit macht man relativ schnell positive Erfahrungen. Und das ist ja auch gerade als Verhaltenspsychotherapeutin, das ist klassisches Konditionieren. Wenn ich mit etwas positive Erfahrungen mache, das ist eine Belohnung. Und wenn ich für irgendetwas belohnt werde, werde ich es wieder machen. Und das funktioniert eigentlich viel besser oft als zu bestrafen oder nur zu kritisieren.
Ja, du, das, durch das
wenn wir
ist es ja, weil es ist ja dieses Bewusstmachen der Situation, oder? Weil weniger drüber nachdenken, was könnte sein, sondern, okay, die Situation ist so, wie sie ist.
Genau.
Wie holen wir trotzdem nur das Maximum draus raus?
Genau, ja. Ja, What-If-Denken bringt einen eigentlich selten weiter. Klar, es hilft natürlich, Situationen zu visualisieren und verschiedenste Situationen in meinem Verhaltensrepertoire zu haben, aber im What-If-Denken bleiben hilft einem nicht. Weil wir gerade vom Führungsstil gesprochen haben, wie wichtig sind dir Werte und was für ein Wertesystem hast du als Trainer? Welches möchtest du vermitteln? Welches lebst du? Ich habe jetzt ein paar Mal rausgehört, schon Thema Vertrauen, Vertrauen aufbauen durch viel Kommunikation.
Ja.
Aber was sind dir als Trainer, welche Werte sind dir wichtig? Vermutlich sind es auch Werte, die dir schon als Athlet wichtig sind, weil Werte sind meistens ein sehr zeitüberdauerndes Konstrukt.
Also für mich sind das Wichtigste ist für mich mein Respekt.
Mhm.
Respekt ist für mich eigentlich mit das Wichtigste, weil durch den gegenseitigen Respekt schätze ich auch den jeweils anderen. Und der hat seine Daseinsberechtigung und es ist egal, wie gut der jeder Athlet ist, wer was für Position hat bei uns in der Mannschaft, ob jetzt ein Servicemann, ob ich als Co-Trainer, ob der Cheftrainer, ob egal wer. Und wichtig ist, dass er jeder versteht, wir alle sind ein Team. Natürlich sind es Individualsportler, aber durch das, dass wir so viel unterwegs sind, braucht es einfach einen gewissen Respekt gegenübereinander. Und den fordere ich ja ein. Also sprich, wenn ich merke, dass gewisse Situationen sind, wo halt dann zum Beispiel blöde Meldungen oder so kommen, da sage ich dann, da schlagt sich meine Stimmung schon um und dann sage ich dann schon, so nicht. weil das auf, ja, das war nur Spaß, ist mir egal. So wird bei uns nicht miteinander gesprochen. Also das ist einfach ein gewisses Level an Respekt, das Grundrespekt, das einfach da sein muss. Dann natürlich zielorientiert ist für mich enorm wichtig, weil durch das, also das ist halt dann, das baut sich halt aufeinander auf, oder? Respekt, zielorientiert, dass ja jeder weiß, gemeinsam, wo soll der Weg hingehen. Mm. Genau. Yeah. Und Kommunikation. Mm. Kommunikation ist, finde ich, brutal wichtig, weil durch die Kommunikation und Respekt und so weiter, da entsteht halt das Vertrauen dann. Und der Athlet soll einfach wissen, er kann immer zu mir kommen. Es ist egal, was das Thema ist. Es ist wirklich, weil sie so ihn wissen, als Trainer, natürlich wollen wir primär sie sportlich weiterbringen. Aber was gehört, das ist ja so breit gefächert. Also es gibt ja so viele Faktoren, die bei uns eine Rolle spielen. Und wie ich es ja schon gesagt habe, natürlich bin ich nicht überall ein Trainer. Aber sie müssen wissen, wenn sie ein Problem haben, sie sollen immer mal zu uns primär kommen, weil wir haben ja unser Netzwerk. Wir wissen ja, auf wen wir zurückgreifen müssen. Aber dafür braucht es halt Kommunikation. Und wie gesagt, also das würde ich jetzt mal behaupten, das sind im Beruf, aber auch daheim, finde ich, also das ist eigentlich übergeordnet, sind das die Sachen, die für mich einfach wichtig sind. Weil ja. Weißt du, so, natürlich, jetzt die Definition, was verstehe ich darunter, ist ein bisschen anders jetzt halt privat zu Job. Weil wenn ich jetzt sage, Respekt, bei Respekt und zielorientiert, da gehört für mich halt natürlich privat, Familie, Leidenschaft gehört genauso dazu, oder? In beiden Bereichen, oder? Weil diesen Respekt, oder? Und diese Leidenschaft, die ja jeder an den Tag legt, das ist ja das Fundament, auf dem ja alles steht. Weil wenn man keine Leidenschaft dafür hat, ja, warum tust du das denn dann? Also jetzt sportlich, ja. Gell?
Ja, privat, ja, ja, ja.
Privat
ja,
ist natürlich, aber trotzdem zielorientiert. Naja gut, was ist mein Ziel für die Kinder, oder? Wie sollen sie, was sollen die, was will ich denen mitgeben? Was für Werte? Lead by example, oder? Natürlich. Ja. Und das ist jetzt halt auch bei mir jetzt mit dem Job, mir ist es schon wichtig, dass meine Kinder kapieren, dass ich was arbeiten muss. Ja, nein, muss ich was arbeiten. Also so viel habe ich jetzt auch nicht verdient, dass ich jetzt sagen kann, oh, ich hau mich jetzt auf die Couch. Und selbst wenn ich es jetzt könnte, was würde denn das für was hätte ich denn da denn für Vorbildfunktion für meine Kinder? Die sollen ja lernen, dass man, wenn man gewissen Einsatz bringt, dass man, wenn man was mit Leidenschaft macht und so und sie dafür interessiert und sie aber wirklich voll reinhaut, dann kriegt man was dafür raus. Und das, weil es wird einem einfach nichts geschenkt. Auch für eine Ehre, für ihr späteres Leben, oder? Ob was meine Kinder mal machen, sage ich ganz ehrlich, mir ist es nicht wurscht, aber sie sollen was machen, wo sie Spaß dran haben. Das ist eigentlich mein großes Ziel, dass sie halt wirklich, ob die mal Sport machen, ja, nein, da werden sie wahrscheinlich nicht drum rumkommen, weil durch mich und durch meine Frau werden sie ständig mit Sport in Berührung kommen. Dementsprechend wird Sport sicher eine Rolle in ihrem Leben spielen. Aber wo sie das dann hier entwickelt, ob die dann Profisportler werden oder nicht, das ist mir wirklich egal. Im besten Fall haben sie einen Job, einen Handwerksjob oder studieren oder keine Ahnung. Aber sie sollen was machen, wo sie Spaß drauf haben, was sie wirklich interessiert.
Und wenn sie dann nebenher sein kann.
Genau. Ja. Und wenn sie dann nebenher nur einen Sport haben oder eine Leidenschaft haben, ob das jetzt Skifahren ist, ob das Reiten ist, ob das Golf ist, Fußball, ganz egal. Oder ein Musikinstrument. Wenn es Profiköche wären oder Musiker, habe ich nichts dagegen. Also wirklich.
Ja.
Weil jetzt halt in meinem Fall, jetzt rein von meiner Abstammung her, familiär, hat mir nicht wissen können, dass bei mir beim Skifahren so läuft. Immer mein Papa war Biathlet, Meine Mama hat jetzt mit dem Skifahren nur bedingt was am Hut gehabt. Also jetzt halt rein, was das angeht, hat der keiner sagen können, ja, das war klar, dass du mehr Skifahrer wärst. Also hat man nicht, dementsprechend sage ich, du, jeder kann alles werden. Aber was war bei mir das Grundfundament? Die Leidenschaft für den Sport, die ja nach wie vor da ist. Und dementsprechend ist es halt einfach dieses, okay, und das habe ich schon auch von daheim einfach mitgekriegt, wenn wir was machen, machen wir es gescheit. Mhm. Und genau so haben wir das halt auch bei uns daheim privat, oder? Wenn wir was anfangen, dann machen wir es gescheit. Ja, das ist egal, was es ist.
Ja. Aber das ist ja auch ein Spruch, den hört man ganz oft von sehr erfolgreichen Athleten. Die Laura Dahlmeier prägte ja diesen Satz auch sehr, muss man sagen. Also wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Ja.
Richtig.
Und ja, und ich glaube, das, was du jetzt noch beschrieben hast als vielleicht vierter Punkt in deinem Wertesystem zum Thema Respekt, zielorientierte Kommunikation, die Leidenschaft als Basis zu haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist, fällt mir jetzt gerade auf, wenn du sprichst. Also man sieht es dir an, man hört es. Und für mich sind da die zwei großen Säulen wirklich das Skifahren und die Familie. Und die Dinge, die man mit Leidenschaft macht, glaube ich, macht man auch erfolgreich. Und da geht es jetzt auch nicht nur erfolgreich per se um Goldmedaillen, sondern Dinge, dass man Dinge für sich findet, die man mit Leidenschaft macht. Und das können auch verschiedene Dinge sein. Ist auch im Leistungssport gar nicht so schlecht, auch als Athlet andere Dinge noch zu haben, die man auch mit Leidenschaft verfolgt, weil einem das einfach generell mehr Stabilität und Sicherheit gibt im Leben und dafür ja auch wieder für den Leistungssport. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, Thomas. Und mir brennt natürlich, nachdem wir jetzt erst bei dir als Athlet waren und jetzt auf deine Rolle als Trainer eingegangen sind, ich sehe schon, da können wir vielleicht auch, wenn du mal so ein, zwei Jahre Trainer warst, nochmal eine Folge machen, wie es ergangen ist. Jetzt kommt ja auch erst die erste Wettkampfsaison. Aber natürlich brennt mir nochmal, um vielleicht den Kreis zu schließen, eine Frage auf den Lippen, Streif 2018. Starthaus. Also ich finde, es ist ja schon so, es ist ja auch der letzte deutsche Abfahrer hat was, 72 oder 76, jetzt habe ich es nicht mehr ganz im Kopf, die Streif gewonnen.
Irgend sowas um den Dreh.
Ja, also es ist genau so. Also es macht einen ja
schon ein
bisschen zur Legende. Und ich frage mich schon, wie war das an dem Tag am Starthaus? Wusstest du es? Hattest du das Gefühl, dass das heute klappen kann? Was war da da? Weißt du noch, was für Gedanken da waren?
Ja, ja. Ich kann da, also da könnten wir jetzt jedes Rennen durchgehen, wo es gut gelaufen ist, da kann ich da alles erzählen.
Also noch ein Podcast.
Können wir gerne nochmal einen machen, separat dann, ja. Also an dem Tag war es so, am Vortag hat es brutal geschneit. Und da war es auch auf die Nacht so, dass man nicht wirklich gewusst hat, was geht überhaupt am Samstag bei der Abfahrt. Also können wir überhaupt fahren oder ist von wo können wir starten und so weiter. Und bei mir war es oft so, wenn ich recht früh aufgewacht bin, so um 5 Uhr oder so, und ich war hellwach, dann war das meistens ein gutes Zeichen, weil ich dann nicht müde war, ich war ausgeschlafen, egal wie viele Stunden das waren, aber ich war jetzt nicht der Typ, der so, ich muss meine 10 Stunden haben, sondern wenn ich aufgewacht bin um 5 Uhr, und ich war ausgeschlafen, dann hat das gepasst. Und ich bin da aufgestanden, wie fast jeder wahrscheinlich, auf Toilette gegangen. Und von dem Fenster von der Toilette von unserem Hotel habe ich direkt Richtung Starten aufgesehen. Wir haben ja immer in Kirchberg oder schlafen immer in Kirchberg. Und ich habe gesehen, es ist klarer Himmel. Und ich habe mich von dem Zeitpunkt weg, habe ich mich so gefreut, weil man gedacht habe, ja, geil. Unabhängig davon, wie viel es jetzt geschneit hat, auch jeder weiß in Kitzbühel, da können sie alles so hinbringen wie nirgendwo sonst. Also das wäre mir wären, wie geil war das, wenn wir halt von oben starten können, vom Originalstart. Und das allein war für mich so positiv schon. Ich war ja beim Frühstück, habe ich schon so eine Freude gehabt, wo manche also so gemeint haben, so, was ist denn mit dem los, gell? Aber ich habe mich einfach gefreut. Und das hat sie dann auch durch einen kompletten Vormittag und Vorbereitung so durchgezogen, also bei der Besichtigung auch. Ich habe mir die Pisten angeschaut, ich war gut drauf, ich habe mich gefreut, ich habe mich bei den Streckenarbeitern, wenn ich sie gesehen habe, habe ich mich bedankt für die super Arbeit, was sie gemacht haben. Und ich war einfach, ja, es hat auch, es gibt ja so Tag, gefühlt, ja, du ziehst den ersten Socken und du weißt, ja, heute wird's mega. Weißt du, nicht nochmal nachzupfen musst und so. Es ist, ja, das sind so Kleinigkeiten, weißt
Ja,
du,
ja.
aber da, alles passt. Und ja, das war dann auch beim Rennen selber, es war ja das erste Mal, dass ich Topgruppe war. Ich war Zehnter. Und ich habe am Vortag bei der Startnummern aussuchen dürfen. Wobei als Zehnter kannst du nichts mehr aussuchen, dann nimmst du halt das, was übrig bleibt. Und der vor mir, der
Vor mir
Hannes
der Hannes
Reichelt,
Reichelt.
es war nur
War
Nummer 1 und
19.
19 zur Auswahl. Und er hat aber schon gesagt, du alles mit der Ruhe, ich nehme die 1, du kannst die 19 haben. Dann habe ich so gesagt, ja, danke. Passt. Und ja, dann bin ich halt am Start oben gestanden. Und da haben sie so ein großes Heisel mit extra Aufenthaltsbereich nur für uns Athleten, mit Fernseher drin und alles. Und es ist Rennen losgegangen und ja, ich habe halt dann so meine paar Athleten vorher gehabt, wo ich sage, okay, die schaue ich mir an. Und da war natürlich schon auch der ein oder andere dabei. Du, der ist zum Beispiel, wo es in Zielschuss reingeht aus der Traverse hinaus, da ist einer gestürzt. Und der ist da gestürzt, da war das, da war das. Aber egal, was da gewesen ist, wenn ich das angeschaut habe, hat es mich überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht, sondern ich habe mir gedacht, ja gut, das war jetzt dem sei Fehler, das muss, den mache ich sowieso nicht. Und dann, als ich dann rausgegangen bin und dann ins Starthaus rein bin, siehst halt aus dem Eingang vom Starthaus nur in die Station, in die Energy Station rein. Und da war Fernseher. Und dann ist der Vincent Griechmeier ist gerade gefahren. Und ich schaue halt so auf den Fernseher und sehe halt, wie er bei der Hausbergkante, wie es grün aufleicht. Ich habe nicht gesehen, wie weit das er vorne ist. Ich habe nur gesehen, grün leicht auf. Und ich habe nur meinen Servicemo angeschaut und ich habe so gesmiled und so im Kopf so, ja, so zu ihm so gesagt, da geht was, da geht noch was heute. Weil ich einfach mir sicher war, ja, heute ist ein guter Tag. Und es ist halt, also ich habe das, ja, das Starthaus in Kitzbühel, das ist einfach nirgendwo sonst ist so eine Spannung da. Und diese Nervosität, die da einfach herrscht, diese Anspannung, die so ruhig, ich habe das geliebt, dass das da so ruhig war. Weil ich halt, da habe ich mich voll auf mich konzentrieren können, oder? Da habe ich überhaupt, da hast du nicht aufpassen müssen, was sagt jetzt der zu dem Athleten, was sagt der Athlet zu seinem Servicemo, sondern da ist einfach nichts geredet worden. Das ist auch irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass man da nichts redet, sondern das ergibt halt die Situation, weil du so merkst, so, ja, wenn ich jetzt da was sage, dann hört das ja der andere auch und will das nicht, das. Und ja, und von dem her war das für mich einfach an dem Tag auch cool. Und wie ich zuerst schon gesagt habe, es hat alles einfach gleich passt. Also jede Schneien und Ding und alles. Und das hat einfach, ja, und ich habe mich einfach gefreut. Und als ich dann gestartet bin, ja, da war einfach gefühlt, der ganze Lauf war eigentlich jetzt halt nicht jetzt irgendwie geprägt von übermäßigem Risiko oder sonst irgendwas, sondern ich habe halt einfach genau einen Plan im Kopf gehabt. Und den habe ich halt zu, würde ich jetzt mal sagen, 90% umgesetzt. Und ja, ich habe natürlich unterm Fahren merkst du schon, dass man schneller ist, weil der Sprung geht ein bisschen weiter, da druckt es mir ein bisschen mehr raus als im Training. Aber mehr ist es dann auch nicht. Und als ich dann ins Ziel gekommen bin, da habe ich mir schon gedacht, so, ja, das war jetzt nicht so blöd, gell? Und ich war ja nur, das war erst mein zweites Mal, dass ich überhaupt in Kitzbühel war. Also,
Ja.
weil im Jahr davor, wo ich in Kitzbühel gestartet bin, da habe ich Startnummer irgendwas mit 54 oder so gehabt. Und da hat's mir auch auf dem Weg zum Uhackerl, habe ich so einen Schlag gekriegt, dass sie der Hinterbacken von der Bindung aus der Platten ausgerissen hat.
Ach Gott,
Also da bin ich dann
ja,
eh
okay.
steilhang, war dann der Ski weg, weil die Bindung komplett flöten gegangen ist. Und dann bin ich dann da unten eingeschlagen und das war jetzt nicht so angenehm. Also von dem her, das war erst mein zweites Mal überhaupt da und ja, ich war einfach gut drauf, weil ich mir gedacht habe, jawohl, jetzt kannst du das endlich mal von ganz oben fahren und so weiter. Ja, und dann im Ziel unten, das war natürlich dann schon, ja, überwältigend ein bisschen, weil ich natürlich auch nicht damit gerechnet habe, muss ich ehrlich
Ja,
zugeben. Ich
ja,
habe zwar gewusst, ich
ja.
bin in Form und dass ich jetzt halt nicht so blöd Ski fahre, das habe ich auch gewusst.
Ja.
Aber dass natürlich da gerade an dem Tag, an dem Rennen auch so läuft, dass ich da meinen ersten Sieg noch feiern habe dürfen, das war natürlich schon überraschend, muss man schon sagen.
Sind Momente, die ich habe das Gefühl, gell, die Augen werden leicht feucht, zumindest Gänsehaut. Es sind
Ja,
Momente, die man sein Leben lang nie vergisst. Und es war ja dann schon auch so der erste Sieg, worauf noch 4 Siege folgen oder folgten. Und ich glaube, es ist ja schon so, dass wenn man es sich einmal bewiesen hat, man einfach noch dieses Quäntchen extra dran glaubt, dass es einfach wirklich funktioniert, dass man halt Rennen gewinnt. Und
natürlich.
ich kann mir gut vorstellen, dass auch der Sieg, der erste Weltcupsieg in Kitzbühel, das ist natürlich schon was Besonderes, aber auch einen Einfluss darauf hatte. Wenn man es mal erreicht, glaubt man daran. Und das ist ja das, was denen es mal gelungen ist, die natürlich dann auch sich, glaube ich, schon ein Stück leichter tun, da oben dann auch zu bleiben. Und dann wird es aber
Ja,
schwierig,
klar.
oben auch weiterhin zu bleiben, ja. Genau.
Ja, logisch. Ich meine, jeder mal der Sport. Ich glaube, auch in der Wirtschaft ist es ja so, du musst einfach immer probieren, dass du dich weiterentwickelst. Jeder weiß, Stillstand ist gleichzeitig ein Rückschritt. Und
Absolut, ja.
dementsprechend gilt es einfach stets nach vorn zu schauen, probieren sie weiterzuentwickeln, offen sein für neue Sachen, weil ja, es steht nie still und dementsprechend ja, einfach probieren, ich meine, das Feuer, oder? Dass man das halt am Laufen hält.
Ja, ganz einfach. Einfach wie bei einem Kaminofen halt. Muss das
Genau.
Feuer letzten Endes auch Thomas, letzte Frage. Was
Ja.
würdest du oder sagen wir mal 3 Tipps an junge Athleten, Athletinnen oder wenn es dir leichter fällt, 3 Tipps an dein junges Ich?
Boah. 3 Tipps. Erstens einmal, mach's mit Leidenschaft. Das ist einmal das Erste. Dann würde ich sagen, halt deinen Kreis der Vertrauten eng, sprich auf den Leuten, wo du auch weißt, denen kannst du wirklich vertrauen, von denen kriegst du eine ehrliche Antwort. Und das Dritte würde ich sagen, ja, schau, dass er begegne jedem einfach mit Respekt. Weil er jeder, der im Sport jetzt halt einmal unterwegs ist, Trainer, Betreuer und so weiter, jetzt halt an die jungen Athleten gerichtet, begegnet einfach jedem mit Respekt. Erstens, weil ihr wisst nie, wann ihr dem oder derjenigen mal wieder begegnet. Und es könnte unter
Man
Umständen
sieht
eine
sich immer
wichtige Person einmal
zweimal,
sein. Man sieht sie immer zweimal. Und zweitens, du weißt nie, wo der seine Qualitäten hat oder die Trainerin. Und dementsprechend, man kann von jedem was mitnehmen und seid einfach offen für Neues.
Schön. Ich würde sagen, gute abschließende Worte. Und ich sehe schon, hier gibt es Potenzial für weitere Folgen. Der Winter ist ja auch noch lang und ich freue mich sowieso, dich nach der ersten Wettkampfsaison auch nochmal zu hören. Bin total gespannt, wie es dir da
Ja.
jetzt ergeht. Und ja, vielen, vielen Dank, Thomas, dir für deine Zeit. Sehr
Ich sag
gefreut.
danke. Ich sag danke,
Und
Kaya.
ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder bei Sport im Kopf dabei wart. Ich freue mich natürlich riesig über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse dazu findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, dann finden andere den Podcast auch leichter. Thomas, ich wünsche dir einen schönen Tag und einen guten
Danke.
Start. Anfang, erstes, zweites Dezemberwochenende. Erstes Dezemberwochenende, zweites Dezemberwochenende.
Genau, ja.
Und ja,